Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Hörbahn on Stage. Und vor allen Dingen zur letzten Veranstaltung in diesem Jahr. Und wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich die Rena Dumont. Und wir werden wie immer ein wenig aus deinem neuen Buch hören. Und dann anschließend setzen wir uns zu dritt, wer da als Dritter dazukommt, sage ich noch, da werden wir uns hinsetzen und einfach mal über dich, dein Buch, deine Bücher, dein Leben und den Rest der Welt reden. Ich denke mal, das wird bestimmt sehr schön werden und sehr interessant werden. Und ansonsten gebe ich die Bühne frei für dich. Du kannst dich austoben mit deinem Buch, Der Duft meines Vaters. Ich denke, aus dem wirst du lesen. Vielen Dank, dass du da bist. Viel Spaß beim Lesen, auch dem Publikum. Und the floor is yours.
Vielen Dank. Also vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass jetzt doch schon ganz schön viele Zuschauer gekommen sind. Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil mir alle kurzfristig abgesagt haben und dachte, na gut, dann lese ich ja so vor mich hin. Aber das ist jetzt ganz schön. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich aus diesem Stoff sozusagen, diesem Manuskript lese, aus dem ich noch nie gelesen habe. Und das ist ja immer sowas, so wie so eine kleine Geburt, muss ich sagen. Nur weil ich einfach das wieder neu einüben musste und dann mehr tausend Zeichnungen und dann irgendwie nicht mehr dann richtig durchblicken konnte, gemacht habe, sondern es ist einfach schon einfach so eine neue, ja, so einfach so eine neue Story und man muss gucken, also ob wie sie funktioniert, ob sie funktioniert, ob sie verständlich oder ob man noch also ganz doll oder ganz stark Lektorat braucht, das wird man sowieso haben müssen. Es ist noch nicht im Print, aber es gibt ja schon da gute Verhandlungen, weiß nicht, also das sagt ja mein Agent, das ist jetzt nicht mein Ding. Ja. Okay. Jedenfalls, ich habe mittlerweile 5 Romane geschrieben, 4 stecken in der Schublade, den ersten habe ich 2013 beim Hansa Verlag veröffentlichen lassen können. Ich habe inzwischen dann noch noch weitere Romane geschrieben, wie zum Beispiel die zweiten Teil von Paradiessucher, Taubes Herz. Das dritte wäre der Ungewitter. Ungewitter ist ein Name, der Ungewitter. Und der 5. Roman ist Die Mühle. Die habe ich sozusagen jetzt am frischesten auf dem Tisch. Die korrigiere ich. Ich beginne jetzt quasi so gleich mit dem ersten Kapitel. Ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu meinem Vater. Mein Vater ist gegangen, als ich 6 Jahre alt war. Mein Vater hat mich mehr oder weniger ignoriert, übersehen. Ich kann mich ja eigentlich gar nicht an ihn erinnern. Und das hat schon eine gewisse Spur, also schon eine sehr, sehr große Narbe hinterlassen. Als würde er in einem so eine Art Loch entstehen, dass man überhaupt mit keiner Materie fühlen kann. Und man ist ja das Leben lang auf der Suche nach dieser Materie, mit der man das fühlen könnte. Und ich kann sie bis heute nicht finden. Ich kann euch sagen, wenn ich über bestimmte Themen, was meinen Vater betrifft, spreche oder lese, mir kommen immer die Tränen. Ich kann es euch nicht sagen, wieso. Es ist einfach immer noch da. Und daher, und ich denke, ich bin da nicht alleine, vermute ich. Darum geht es um dieses Kind, das sich von dem Vater missachtet oder ignoriert fühlt. Das ist jetzt in dem ersten, eigentlich geht es im ganzen Buch um dieses Thema. Es begann an dem Tag, an dem ich mit Frau Dvořáková, meiner Kindergartenerzieherin, den Abend verbrachte. Ich hege keinen Groll gegen Frau Dvořáková, im Gegenteil, sie gehörte zu den wenigen Erzieherinnen, die echt lustig waren und immer eine gute Idee hatten, was man von ihren etwas älteren Kolleginnen nicht unbedingt behaupten konnte. Das Problem lag vielmehr an der Tatsache, dass ich an diesem Tag von meinem Vater vergessen worden war. Dass mich das kränkte und traurig machte, verdankte ich nicht nur meinen zarten 5 Jahren, in denen ich in diesem Zeitpunkt steckte. Von eigenem Vater im Stich gelassen zu werden, würde wohl auch einer 100-Jährigen etwas ausmachen. Frau Dvořáková tippte bereits nervös auf ihre Armbanduhr, sie ließ den Blick kaum vom Zifferblatt und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich schon die wüstesten Beschimpfungen für meine Eltern ausdachte. Ehrlich gesagt völlig zu Recht, auch Erzieherinnen haben schließlich ein Privatleben. Frau Dvořáková hatte keine Kenntnis, wie es um mich stand. Da ich eisern bemüht war, die Fassade aufrechtzuerhalten, schließlich weint man nicht so einfach vor Erzieherinnen. Doch irgendwann mal, als es draußen bereits dunkel wurde und mir eine Nacht im Kindergarten drohte, da konnte ich das Schauspiel des unabhängigen, selbstständigen Mädchens nicht mehr durchhalten. Nun verabschiedete sich die eine oder andere Träne von meinem Auge, kullerte frech die Wange hinab und befeuchtete die hölzerne Rutsche, die ich unentwegt mit meinem Hintern glatt polierte. Unter normalen Umständen liebte ich diese Rutsche. Wir Kinder stritten unentwegt um sie, schubsten und knufften uns ordentlich, bevor die Popos hintereinander um die Wette runtersausten. Kaum unten angekommen, wurde die Schlacht um den besten Platz oben auf der Rutsche erneut eröffnet. Die wenigen lustigen Erzieherinnen waren von unseren wilden Kämpfen nicht begeistert und setzten genaue Rutschzeiten fest, um den Streit aus der Welt zu schaffen. Demzufolge stritten wir nun am Vormittag zwischen 11 und 12 und in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 15 Uhr. Doch in den Zeiten stritten wir immer. An diesem Abend jedoch ging mir die Rutsche endgültig auf den Geist. Kein Wunder, bis 7 Uhr abends rutscht sich jede Popo satt. Ich wollte heim. Ich ahnte nicht, dass nicht ich der Grund der Verspätung war, sondern die Situation zwischen meinen Eltern selbst. Akribisch genau erinnerte ich mich, wie mich Mama zum Kindergarten gebracht hatte, wie sie mir, wie jeden Morgen mit Tränen in den Augen zum Abschied gewinkt hatte, wahrscheinlich weil sie mich sofort vermisste, so wie ich sie jetzt vermisse, und wie sie mir beteuert hatte, Papa mit der Abholung am Nachmittag beauftragt zu haben. Ich war einverstanden gewesen und davongerannt. Der übliche Ablauf eines Kindergartenbetriebs folgte. Manchmal hatte ich das Gefühl, arbeiten zu gehen. Fehlte nur die Stempelkarte, wie sie die Erwachsenen benutzten. Bis auf den üppigen Garten mochte ich ihn nicht, den Kindergarten. Ich wollte immer heim. Aber meine berufstätigen Eltern entschieden das für mich, allerdings ohne mich zu fragen. Ich habe es nicht verstanden, weshalb ich dort bleiben musste. Schließlich lebten wir bei meinen Großeltern, bis ich 11 war. So dass sie ungehindert arbeiten konnten, so viel sie wollten. Oma war längst in Rente und Opa bezeichnete sich als Invaliden. Wo war also das Problem? Aber schwamm drüber. Es muss April 1974 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr so genau. Der Schnee war vergessen und die aufbrechenden Knospen färbten die Welt in Rekordgeschwindigkeit grün. Die Frühlingssonne schien mild und wir durften die Zeit bis zum Mittagessen in unseren geliebten Garten verbringen. Er war wunderbar verwachsen und bot jeden Tag neue Abenteuer. Inmitten der wuchtigen grünen Pracht stand eine alte hölzerne Schaukel, auf der sich bis zu 8 Kinder gleichzeitig vergnügen konnten. Diese Schaukel knarzte so verräterisch, dass die Erzieherinnen mit dem baldigen Zusammenbruch rechneten. Dennoch hatte sie sozusagen den gleichen Stellenwert wie die Rutsche. Sie war ununterbrochen im Einsatz. Ab und an geriet ein Kinderfuß zwischen die schaukelnden Bretter, was ein Löwengebrüll zur Folge hatte. Gut so, dann war wieder ein Platz frei geworden. Mittags wurden Knödel mit weißer Dillsoße und hartgekochten Eiern serviert. Ein schlimmes Kompott aus undefinierbaren Früchten beendete das Ganze. Leider musste danach geschlafen werden, was ich nicht so gut fand. Das Nachmittagsschläfchen mochte ich bereits als Baby nicht, was meine Mama in den Wahnsinn trieb. Warum nur hatten alle mit meiner Anwesenheit so viele Probleme, bitteschön? Die Welt war doch so spannend und musste entdeckt werden. Da konnte man doch nicht an Schlaf denken. Am späten Nachmittag waren die Kinder peu à peu abgeholt worden. Und auch die Erzieherinnen hatten alle bereits Feierabend, bis auf Frau Dvořáková. Sie rief in Papas Büro an, doch auch da war niemand mehr. Die Tschechoslowakei machte sich nicht viel aus Überstunden. Draußen regnete es. Um 19.15 Uhr entschied Frau Dvořáková, mich persönlich nach Hause zu bringen. Sie war stinksauer und ich heulte wie ein Schlosshund, weil ich mir Sorgen um meinen Vater machte. Als sie gerade abschließen wollte, erschien er an der Tür. »Oh, Frau Dvořáková, was ist denn los? Sie sind ja ganz alleine. Nanu, bin ich sehr spät?« »Kann man so sagen.« »Na, jetzt haben Sie ja frei.« Frau Dvořáková musterte ihn scharf und schwieg. Er hatte keine Lust, mich mit einer netten Geste für meinen Gram zu entschädigen. Offensichtlich sah er mich schon damals nicht. Stattdessen schwafelte er etwas von seinen Angelegenheiten, die er fahrig und unglaubwürdig zu erklären versuchte. Darüber hinaus drehte er den Spieß sogar noch um und warf Frau Dvořák über Unflexibilität, das Wort kannte ich nicht, sowie veraltete Methoden der Kindererziehung vor. Das wunderte mich am meisten, denn wie schon erwähnt war Frau Dvořáková eine Spitzenerzieherin. Und wozu sollen solche Anstalten denn überhaupt da, wenn sie den Eltern in Ausnahmesituationen nicht unter die Arme greifen und bla 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 bla. Zu guter Letzt bezichtigte er mich als Mimose und Heulsuse. Ich wäre nicht in der Lage, etwas hinzunehmen und das läge an der Erziehung meiner Mutter. Sie könne mir nichts Gutes beibringen. Also ich staunte. In Wirklichkeit war er weder in der Arbeit noch sonst wie beruflich unterwegs gewesen. Er hatte eine Affäre. Das verstand ich damals natürlich noch nicht. Es war ihm nicht danach gewesen, das warme Nest seiner Geliebten zu verlassen, um mich vom Kindergarten abzuholen. Natürlich habe ich das erst Jahre später erfahren, als Mutter mit einer ihrer Freundinnen beim Kaffeekränzchen darüber sprach und dachte, ich hätte Ohrstöpsel in den Ohren. Papa schwitzte stark und roch anders. Ein heimtückisches Indiz, bei dem mein hochentwickelter Kinderseismograph allein Alarm schlug. Frau Dvořáková hatte Mühe, seinem Atem auszuweichen. Er stank echt. Und dominant und jähzornig wie ein Bulle war er auch noch. Und auf die kleinste Kritik der Erzieherin reagierte er ziemlich unangemessen. Ich habe mich so für ihn geschämt. Frau Dvořáková verabschiedete sich sachlich von ihm, bückte sich zu mir, küsste zart meine Stirn und flüsterte mir kumpelhaft ins Ohr. Morgen spielen wir wieder, ja? Und morgen holte ich die Mami wie immer. Ich bin ganz sicher. Ich konnte in Frau Dvořákovas Gesicht Zorn lesen. Natürlich wäre sie am liebsten zu meiner Mama gerannt, um sich bei ihr auszukotzen, was für einen Mann sie da geheiratet hätte, dass sie sich nicht auf ihn verlassen könne und am besten sofort die Scheidung einreichen solle. Ein Mann für die Katz, hätte sie gesagt. Aber sie hatte Schiss. Da fällt mir Onkel Tondas Spruch ein, im Kommunismus schweigt man besser. Frau Dvořáková hielt also ihre Schnauze. Da Papa als angehender Kommunist zu viele einflussreiche Freunde hatte und Frau Dvořáková ihren Job mochte. Auf dem Heimweg befahl ihr mir, Mama kein Sterbenswort über die Angelegenheit zu sagen. Als ich ihn nach dem Grund der Geheimtuerei fragte, antwortete er nur, ich solle nicht so neugierig sein, sonst bekäme ich Falten. Ein Sprung. Ich heiße Hanna. Ich bin 15 und komme aus einer Kleinstadt namens Prostějov, einem mährischen Kaff mittendrin in der verstaubten kommunistischen Tschechoslowakei, einem Land aus Knödeln und Bier. Nein, das stimmt nicht ganz. Die Tschechen können auch denken und intellektualisieren. Sie können super Tennis spielen und ihre Kinderfilme sind unschlagbar. Ich liebe dieses Land, obwohl alle schimpfen, und ich liebe diese Stadt, obwohl alle jammern, wie schlimm sie sei. Wir schreiben aktuell das Jahr 1984 und ich bin von meiner Heimatstadt weit entfernt. Doch dazu später. Geboren wurde ich mithilfe einer Saugglocke in unserem verstaubten Krankenhaus in unserer verstaubten Tschechoslowakei als einzige Tochter einer Friseurin und eines Mathematiklehrers. Mama hatte mich innerhalb von 4 Stunden rausgepresst, was für Erstgebärende eine klasse Zeit ist. Die Hebamme Irtscha, eine Kundin meiner Mutter, schrie wie ein Marktweib durch den Kreissaal. Eine Kommunistin! Lieder bekommt eine Kommunistin! Das sagte sie, weil ich meinen Lebensbeginn mit einer erhobenen Faust angetreten hatte. Ein verdammt aussagekräftiges Symbol unserer glorreichen Epoche, sodass Mama, obwohl sie im Delirium lag, um Diskretion bat. Politisch-ironische Andeutungen waren ihr peinlich. Mir war's Schnuppe. Ich meinte nur, Beim Anblick meines zerknautschten Gesichts, meine Nase ragte grotesk zur Seite, war Mama ziemlich schockiert. Wahrscheinlich war ich die letzten Monate im Bauch auf meiner Nase gelegen. Schließlich war sie zu nichts gut. Die Hebamme beschwichtigte meine Mutter, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis meine Nase dort wäre, wo sie hingehörte. Sie soll mich lieber stillen. Kaum wurde ich nach Hause gebracht, beschenkte mich meine Großmutter mit unzähligen Küssen, der Klasse extra feucht und einer neuen Berufsidee. Eine Virtuosin, sie wird eine Klaviervirtuosin werden. Schaut euch mal ihre langen Finger an. Im Nachhinein bin ich weder das eine noch das andere geworden. Damit meine ich weder eine Kommunistin noch eine Klavierspielerin. Ich wollte einfach nur ein glückliches Mädchen sein. Wir wohnten in einer Kleinstadt, eben in namens Prostjow tatsächlich, in so einem Haus, in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die war 60 Quadratmeter groß, zu sechst. Und geschlafen haben wir eigentlich in einem Raum. Für mich war das ja ganz normal. Es war eigentlich, für ein Kind ist das toll eigentlich, weil man so umgeben ist von so vielen mal Familienmitgliedern. Für meine Eltern, das war es wahrscheinlich die Hölle. Ja. Das habe ich natürlich nicht gemerkt. Ich schlief immer zwischen meinem Großvater und meiner Großmutter immer in dieser Ritze. Mein Onkel schlief immer im Wohnzimmer, eigentlich neben dem Esstisch, auf so eine Couch. Und auf der anderen Couch im Schlafzimmer schlief dann meine Mutter. Und noch einen Hund hatten wir. Der war, glaube ich, auch im Bett. Ja, ich glaube, der war bei meiner Mutter im Bett. Und so einen weißen Pudel, der war ja modern, ne, in den 70ern. Und meine Großmutter hat dann etwas gewagt, und das ist jetzt das Kapitel, das ich vorlesen möchte, was ich dann ganz witzig finde, und das mag auch mein Agent Klaus so gerne, deshalb ihm zuliebe lese ich dieses Kapitel vor. Oma schmiedete Pläne. Sie machte sich auf den Weg zu Tondas Saufkumpanen. Heimlich. Läuser hatte zwei Kinder mit abgebrochenen braunen Milchzähnen und eine Frau, die das hässlichste Entlein der Stadt war. Er selbst trug eine Vollglatze, seit er 20 war, und eine dicke, über seinen Gürtel hängende Plauze. Auch die war recht früh gekommen. Die Familie war bettelarm und schmutzig, eigentlich unüblich. Zwar konnte nicht jeder Jahr für Jahr an die Adriaküste reisen, nicht jeder konnte sich den neuesten Skoda leisten, aber keine musste hungern und keine war wirklich arm. Läuser versoff seinen Lohn. Die hässliche Quieta wunderte sich zur späten Stunde, meine Oma vor der Tür zu haben. Sie kannten sich flüchtig aus Mamas Friseurladen. Quieta ließ sich halbjährig von Mama die Haare schneiden und eine fiese Dauerwelle verpassen. Mehr war finanziell nicht drin. Ein aschbrauner Krausehelm. Quieta wünschte sich das so. Im Flur hing nur eine nackte Glühbirne. Sie baumelte gleichgültig hin und her, nachdem sie mit Quietas Kopf kollidiert war. Aus dem Wohnzimmer tönte wie immer ein Fußballspiel, das gerade im Fernsehen lief. Läuser verließ nur ungern das Sofa. Ein wenig Höflichkeit musste aber sein, so erhob er sich schwerfällig und schlürfte in seinen Hauspantoffeln zur Tür. In der rechten Hand hielt er eine Bierflasche, in der linken eine fast verglühte Sparta oder andersrum. Ein Klassiker. Er schüttelte Oma die Hand. Die letzte dünne Haarsträhne, die er sich morgens hingebungsvoll über die Glatze geklebt hatte, hing jetzt fettig zur falschen Seite herab, seine Augen glänzend glasig. Guten Abend. Ich bin Ruzhena Pjenitschkova.
Weiß ich doch. Welche Ehre, schmeichelte er scheinheilig. Wie schön, Sie zu sehen. Kommen Sie doch rein und trinken Sie mit uns ein Gläschen.
Und er wies mit seinen schmutzigen Wurstfingern den Weg. Das freut mich, Sie. Hören Sie auf mit dem Geschwafel, unterbrach sie ihn scharf. Ich sage Ihnen jetzt etwas. Und hören Sie mir gut zu, denn ich sage es nur einmal. Tonda ist nicht stark. Er geht drauf, wenn er so weitermacht. Sollten Sie mit meinem Sohn noch einmal trinken gehen und ihn zum Trinken verleiten, sind Ihre Kinder dran. Haben Sie mich verstanden? Denken Sie an Ihre Kinder. Ich bin zu allem fähig. Sie drehte auf dem Absatz um und ging. Oma hatte noch nie in ihrem Leben derartige Drohungen ausgesprochen. Mit einem teuflischen Talent zum Schimpfen war sie schon ausgestattet, aber nicht mit der Fähigkeit zu bösen Taten. Ihre Worte lagen außerhalb ihres Vorstellungsvermögens. Dennoch waren die dunklen Kräfte in ihr entfacht, die allerdings gleich wieder erloschen waren, sobald der Bibbern der Läuser die Tür schloss. In der Nacht machte sie kein Auge zu. Sie fürchtete sich. Ständig hob sie den Kopf und zählte die Familienmitglieder, ob nicht einer fehlte und von Läuser persönlich zerstückelt in der Wanne lag. Als sie sich vergewissert hatte, dass alle schnarchten, schlief sie auch ein und träumte. Der Traum begann mit einem goldenen Schlüssel, der dazu diente, Tonda in der Wohnung einzusperren. Und obgleich der Schlüssel Tonnen wog, war sie stark genug, um ihn zu heben. Neben Tonda sperrte sie auch mich ein, Mama sperrte sie ein und auch Opa versagte sie die Freiheit. Wir klopften unaufhörlich an die Tür und wollten raus. Sie jedoch lachte und war stolz auf ihre List. Das Klopfen wurde stärker, zu stark. Auf einmal wachte sie auf. Obwohl sie wach war, hörte das Klopfen nicht aus ihrem Traum nicht auf. Es war ganz deutlich. Sie öffnete ihre Augen und betrachtete die grünen Phosphorstriche auf dem Wecker. 3 Uhr. Hörst du das? Kam es aus der Dunkelheit. Ihr blieb der Atem stehen. Die Stimme kam ihr bekannt vor. Es war ihre Tochter. Mamas Stimme zu hören war an sich nicht so schlimm. Aber wieso zum Teufel hörte Mama etwas, was sie selbst nur geträumt hatte?
Lido?
Ja, flüsterte die Stimme.
Wieso bist du wach?
Keine Antwort. Sie horchte. Tonda schlief seinen Rausch aus, das konnte sie deutlich hören und vor allem riechen, und Opa schnarchte, als bekäme er Geld dafür. Ich klebte zwischen beiden Großeltern und war angeblich heiß wie eine Ofenkartoffel. Oma tastete meine zierlichen Knie und Ellbogen ab und ich wachte ebenfalls auf. Psst, Hani, ich lausche. Und dann kam das Klopfen, das auch mir nicht entging.
Lido,
fragte Oma wieder. Ja?
Warum klopfst du?
Das bin nicht ich.
Wie? Wer soll es sonst sein?
Jemand draußen?
Jesus Maria,
hauchte Oma. Allein das Wort draußen ließ uns erschaudern. Draußen war es stockduster, die Straßenlaternen streikten wie jeden Abend. Im Kommunismus wird jedem ein Päuschen gegönnt. Nur der Mond warf zarte Schatten durch die Gardinen. Oma wurde wütend. Mit Gewalt riss sie ihre 2 obligatorischen Lockenwickler herunter, die ihr angeblich die Sicht störten. Ich sah jedenfalls auch ohne Lockenwickler nichts. Wir lauschten alle. Das Klopfen folgte in kontinuierlichen Abständen, jeweils 3-mal.
Opa!
Es dauerte eine Weile, bis er aufwachte. Was ist? Er schien einen langen Weg von seinem Traum in die Realität zu haben.
Hörst du das?
Was?
Das Klopfen, du Ofen!
Nee.
Jetzt!
Sie hielt inne. Hast du das gehört? Lass mich schlafen, Frau. Er legte sich auf die Seite, drehte ihr furzend den Rücken zu und freute sich auf die Fortsetzung seiner Traumserie. Was machen wir? Kam es erneut aus der Dunkelheit.
Opa!
Oma piekste ihn in die Schulter.
Wach auf, es klopft!
Opa setzte sich auf. Du hast recht. Wer ist das?
Das muss jemand von draußen sein. Die Tür ist abgeschlossen.
Opa legte sich wieder hin.
Warum gehst du nicht öffnen, Opa?
Sagte Oma nachdrücklich.
Ich?
Warum gehst du nicht?
Ja, du bist der Mann und du der General.
Tölpel, blöde Gans. Es hätte ewig so weitergehen können, wenn ich Mamas Nachttischlampe angegangen wäre. Sie rieb sich die Augen, ihre Wimperntusche bröckelte ab und bildete schwarze Kreise um die Augen. Wieder lauschten wir. Das Klopfen kam und wir zuckten simultan zusammen.
Wer kann das sein? Vielleicht Läuser?
Warf Oma in den Raum.
Läuser?
Platzte es aus uns allen heraus. Plötzlich hörten wir Schritte. Sie kamen auf uns aus unserer Wohnung. Ein Geist, ohne Zweifel. Der Geist knipste das Deckenlicht an und wir schrien wieder auf. Familienerblindung mit Herzstillstand in einem. Von wegen Geist. Tonda sah aus wie ein großer, verschlafener Junge, ohne Brille diesmal, die war ja zerbrochen, mit hochstehenden Haaren und einer Fahne die Wände durchbrechen konnte. Die Pyjamahose hing ihm in den Knien, sein weißer Bauchnabel grüßte in die Runde und er kratzte sich am Pimmel.
»Jemand klopft an der Tür«,
sagte er, »mir nichts, dir nichts«, wir stöhnten.
»Auch schon bemerkt«,
bellte ihn Opa an. Oma versetzte ihm gleich einen Klaps auf die Schulter, von Streitereien zwischen Vater und Sohn hatte sie genug.
»Läuser? Warum sollte Läuser an unsere Tür klopfen?«, fragte Tonda.
»Ja, war nur so eine Idee«,
antwortete Oma beiläufig.
Und zack, da war es wieder, das geheimnisvolle Klopfen.